Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute in der Predigt den Abschnitt aus 2. Mose 33 und 34 anschauen, von dem wir jetzt schon den ersten Teil gelesen haben. Es geht weiter in unserer Reihe über das zweite Buch Mose und ich lese uns jetzt Gottes Wort ab 2. Mose 34, Vers 8. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Da sprach er, siehe, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Sieh, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hethiter und die Pherisiter und die Hewiter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst. Und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Du sollst dir keine gegossenen Götter machen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich es dir geboten habe, um die bestimmte Zeit des Monats Abib. Denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. Alle Erstgeburt gehört mir, auch alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh, es sei ein Rind oder ein Schaf. Aber die Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen, wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen, und man soll nicht leer erscheinen vor meinem Angesicht. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und Erntens sollst du ruhen. Und du sollst das Fest der Wochen halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Einsammlung an der Wende des Jahres. Alles, was männlich ist bei dir, soll 3-mal im Jahr erscheinen vor dem Herrn, vor dem Herrscher, dem Herrn, dem Gott Israels. Denn ich werde gewisslich die Heidenvölker vor dir aus ihrem Besitz vertreiben und deine Grenzen erweitern. Und niemand soll dein Land begehren, während du hinaufziehst, um 3-mal im Jahr vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zusammen mit Sauerteig opfern. Und das Opfer des Passafestes soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst dein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf. Denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Und Mose war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer, wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Vor 5 Jahren wurde in der süddeutschen Stadt Freiburg die neue Universitätsbibliothek fertiggestellt. Stolze 53 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Diese Summe könnte man ganz gut verschmerzen, wenn sich nicht ziemlich bald herausgestellt hätte, dass der Bau eine ziemliche Fehlplanung war. Er sieht zwar sehr modern und futuristisch aus, hat aber zahlreiche Macken. Es gab bei weitem nicht genug Arbeitsplätze für die Studenten und es regnete in das nagelneue Gebäude rein. Aber das ist noch längst nicht alles. Zwar sieht von außen die Fassade echt gut aus, könnte man meinen, es hat so eine schöne Glasfassade. Dumm nur, dass sich die Sonne so darin spiegelt, dass wenn Autos vorbeifahren, sie so sehr davon geblendet werden, dass sie in der Gefahr stehen, einen Unfall zu bauen, weil sie nichts mehr sehen. Und deswegen musste man notgedrungen riesige schwarze Vorhänge vor diese Fassade hängen, damit man überhaupt mit dem Auto dran vorbeifahren kann. Die neue Freiburger Universitätsbibliothek, sie blendet alle Autos, die daran vorbeifahren. Zum Glück handelte man, bevor etwas Schlimmes passierte. Aber es kann tödlich sein, wenn man von hellem Licht geblendet wird. Und in unserem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, da geht es um verschiedene Menschen, die geblendet werden. Aber es geht nicht um Menschen, die geblendet werden von einer Lampe. Es geht nicht um Menschen, die geblendet werden von dem Licht, von dem hellsten Licht, was wir überhaupt nur kennen, von der Sonne. Sondern es geht um Menschen, die von Gottes Herrlichkeit geblendet werden. Erst wird Mose von der Herrlichkeit Gottes geblendet und später wird dann das Volk geblendet, weil sie Mose angucken, der von Gottes Herrlichkeit geblendet wurde. Aber gehen wir der Reihe nach durch. Das Volk Israel ist immer noch am Berg Sinai. Und dort haben sie von Gott den Auftrag bekommen, ein Königreich von Priestern zu sein. Gott wollte allen Völkern seine Herrlichkeit zeigen, indem er erstens sich selbst verherrlicht, dadurch, dass er sein Volk durch große Macht in das verheißene Land führt und alle Feinde vor ihm vertreibt. Und zweitens wollte Gott seine Herrlichkeit leuchten lassen, indem sein Volk ihm zur Ehre lebt und so durch ihr Leben seine Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegelt. Um ein Bild zu nehmen, Gott wollte durch seine mächtigen Taten vor den anderen Völkern mit seiner Herrlichkeit leuchten, so wie die Sonne leuchtet. Und gleichzeitig wollte er, dass sein Volk ebenfalls vor den anderen Völkern seine Herrlichkeit widerspiegelt, so wie der Mond in der Nacht von der Sonne angestrahlt wird und dann auf die Menschen scheint. Aber dann passierte das, was wir in der letzten Predigt gehört haben. Das Volk Israel rebellierte gegen Gott. Anstatt auf ihn zu vertrauen, machten sie sich ein goldenes Kalb und sie brachen bei der erstbesten Gelegenheit den Bund, den Gott mit ihnen gemacht hatte. Anstatt Gott wiederzuspiegeln, machten sie Gott lächerlich. In Kapitel 32 lesen wir, dass, als sie diese Feier für das goldene Kalb feierten, die anderen Völker sich über das Volk Israel lustig machten. Vermutlich dachten sich die anderen Völker, das ist ja ein lächerlicher Gott, den die Israeliten da haben. Ja, der macht einen Bund mit seinem Volk und kurz darauf kommen die auf die Idee, einen völlig falschen Gottesdienst zu feiern. Kann deren Gott überhaupt was? Ja, anstatt Gottes Herrlichkeit vor den anderen Völkern wiederzuspiegeln, machten die Israeliten nicht nur sich selbst, sondern vor allem ihren Gott lächerlich. Und wie reagierte Gott? Einerseits gerecht, er straft sein Volk. 3000 Leute müssen sterben und danach nochmal eine ganze Reihe von Leuten. Und wenn man bedenkt, dass Gott Sünde strafen muss, weil er gerecht ist, weil er nicht anders kann, dann überrascht das nicht. Was überraschend ist, ist etwas anderes. Trotz dem völligen Versagen des Volkes, trotz des größten möglichen Ungehorsams, trotz all dem, macht Gott mit seinem Volk weiter. Auch weiterhin bleibt dieser Auftrag bestehen, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln vor den anderen Menschen. Und das ist mein Thema für heute Morgen, Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und es ist mein Ziel, dass du heute Morgen ganz neu oder vielleicht sogar zum ersten Mal dein Leben unter diesem Motto siehst, genauso wie das Volk Israel damals berufen war, Gottes Herrlichkeit in dieser Welt wiederzuspiegeln, genauso bin ich dazu berufen, Gottes Herrlichkeit in dieser Welt, in meiner Umgebung wiederzuspiegeln. Und ich habe 3 Punkte. Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Erstens, wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, weil Gott uns gnädig anschaut. Zweitens, wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, indem wir Gott mutig anschauen. Und drittens, wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, wenn andere uns fragend anschauen. Erstens, wir sollen sie widerspiegeln, weil Gott uns gnädig anschaut. Zweitens, indem wir Gott mutig anschauen. Und drittens, wenn andere uns fragend anschauen. Mein erster Punkt, wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, weil Gott uns gnädig anschaut. Gott hatte sein Volk für diese schreckliche Sünde mit dem goldenen Kalb gerecht gerichtet. Alle hätten es verdient gehabt zu sterben. Aber es starben am Ende in Anführungszeichen nur ein paar tausend. Ja, wenn man diese Geschichten liest, dann ist man vermutlich schockiert, vor allem heute, und denkt sich, was ist das für ein Gott, der so richtet? Aber was uns eigentlich schockieren sollte, ist, dass die meisten, die übergroße Mehrheit der Leute weiterleben durfte. Das ist das eigentliche Wunder, das eigentliche Schockierende. Aber Gott ließ sie nicht nur leben, er segnete sein Volk sogar. Wir haben uns beim letzten Mal schon 2 Gebete von Mose angeschaut. Und in beiden Gebeten war Mose als Mittler aufgetreten. Er hatte sich zwischen Gott und das Volk gestellt und für dieses Volk gebetet. Wie segnete Gott jetzt sein Volk nach dieser Sünde? Zum einen kündigt er ihnen an, dass er ihnen das verheißene Land schenken wird und dass er alle Feinde mit mächtiger Hand vor ihnen vertreiben wird. Aber er sagt auch, ich gehe nicht selber mit, ich werde einen Engel schicken und der wird euch führen. Und dann gab er ihnen zweitens ein Zelt. Das ist das Zelt der Begegnung. Wir lesen ganz am Anfang von unserem Abschnitt, ab Kapitel 33, Vers 7 davon. Und dieses Zelt, das war nicht die Stiftshütte. Ja, es stand nicht in der Mitte des Lagers, wie die Stiftshütte, wo die eigentlich stehen sollte. Sondern es stand außerhalb. Es war nicht prächtig mit Gold und wertvollen Stoffen dekoriert. Es durfte sich auch niemand diesem Zelt nähern, außer Mose und Josua. Das Volk durfte nur zugucken, so vom Eingang des eigenen Zeltes aus durften sie so ganz weit in der Ferne sehen, wie Mose und Josua in diesem Zelt Gemeinschaft mit Gott haben. Aber trotz allem war dieses Zelt ein Ort, wo Mose und Josua stellvertretend für das Volk Gemeinschaft mit Gott hatten. In Kapitel 33, Vers 11 lesen wir, dass der Herr dort mit Mose von Angesicht zu Angesicht redete, so wie ein Mensch mit seinem Freund redet. Gott hatte also so halb Gemeinschaft mit seinem Volk. Ja, diese halbe Gemeinschaft war einerseits Gericht. Gott zog sich ein Stück zurück von seinem Volk, weil das Volk gesündigt hatte. Aber es war auch und vor allem Gnade. Denn wenn Gott in seiner Heiligkeit mit seinem Volk mitgezogen wäre und mitten in der Mitte gewohnt hätte, dann hätte seine Heiligkeit die Israeliten vernichtet. Und jetzt könnte man sagen, puh, das ist alles nochmal gut gegangen. Ja, es ist zwar fürs Volk Israel nicht alles gut, aber immerhin. Ja, das ist schon viel mehr als das, was hätte passieren können, oder? Gott macht weiter mit seinem Volk. Aber es gibt einen in dieser Geschichte, er gibt sich mit dieser halbguten Situation nicht zufrieden. Und das ist Mose. Zweimal hatte er schon bei Gott für sein Volk gefleht. Und jetzt, ab Kapitel 33, Vers 12, lesen wir, dass er noch einmal betet. Und dieses Gebet wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, weil es uns sehr viel über Gottes Gnade und über mutiges Beten zeigt. Schaut ruhig mit rein, ich lese nochmal die Verse nacheinander. Kapitel 33, Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dies Volk hinauf. Und du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Ja, Mose beruft sich als erstes in diesem Gebet darauf, dass Gott zu ihm gesagt hat, Mose, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Gott kennt Mose persönlich mit Namen und er will ihn beschenken. Und das hat Gott ihm versprochen. Und Mose erinnert jetzt Gott an dieses Versprechen. und dieser Ausdruck Gnade gefunden in deinen Augen, bei dem sollten wir kurz stehen bleiben. Er ist nämlich einerseits besonders, weil er so selten ist. Gott sagt das in der gesamten Bibel nur noch zu einem einzigen anderen Menschen. Und das ist Noah. Und das Zweite, was in diesem Ausdruck Gnade gefunden in meinen Augen so besonders ist, das ist der Inhalt dieser Aussage. Gott sagt, Mose, ich schaue dich an und ich freue mich über dich, ich möchte dich beschenken. Mose, du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und an diese Gnade erinnert Mose Gott und er rückt dann mit seiner Bitte heraus. Vers 13. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Mose möchte Gott und seinen Weg erkennen und er packt Gott bei seiner Verheißung. Gott, du hast doch gesagt, du willst mir gnädig sein. Jetzt zeig das doch bitte in der Praxis. Und denk bitte auch daran, dass dieses Volk nicht nur mein Volk ist, sondern dass es vor allem dein Volk ist. Ja, das mit dem Volk war nämlich so eine Sache. Nach der Sünde mit dem goldenen Kalb nennt Gott das Volk nämlich nie mehr bis zu diesem Zeitpunkt mein Volk. Sondern er sagt entweder dieses Volk oder er sagt zu Mose dein Volk. Ja, das macht diesen Abstand deutlich, der jetzt zwischen Gott und dem Volk herrschte. Und er wird auch in der Antwort Gottes deutlich, Vers 14. Er, also Gott, sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Ja, Gott geht auf die Bitte von Mose ein, zumindest so halb. Gott verspricht Mose, ich führe dich. Aber auf die Bitte für das Volk geht er gar nicht ein. Er sagt, ich will dich, Mose, dich will ich zur Ruhe leiten. Aber Mose gibt sich immer noch nicht zufrieden mit Segen nur für sich selbst. Vers 15, Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. In anderen Worten, Gott, ich bete nicht nur für mich, sondern für uns, für das ganze Volk. Und dann erinnert er Gott an die Verheißungen, die er dem Volk gegeben hat. Ja, verhinderte er Gott an die Verheißungen, erinnert, die Gott ihm gegeben hat und jetzt die Verheißungen, die er dem Volk gegeben hat. Vers 16, denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Kurz gesagt, Herr, schaue nicht nur mich gnädig an, sondern auch dieses Volk, das dein Volk ist. Vers 17, der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Gott erhört dieses Gebet. Er sagt zwar immer noch nicht, mein Volk, aber er sagt, ich werde das machen, was du gebetet hast. Und die Frage ist, was zeigt uns dieses Gebet von Mose? Es zeigt uns vor allem, es gäbe keine Hoffnung für niemanden von uns, wenn nicht vor Gott ein Mittler stehen würde und für uns beten würde. Gott schaut uns gnädig an, aber nicht, weil irgendetwas in uns drin wäre oder an uns dran, was das rechtfertigen würde, sondern weil vor Gott ein Mittler steht, der für uns betet. Es ist so, dass Gott diesen Mittler segnen möchte und dass er mit diesem Mittler alle segnet, die zu diesem Mittler gehören. Ja, und das Volk Israel, das hatte damals Mose als Mittler. Er setzte sich voll ein. Aber das Problem bei Mose war, auch Mose selbst war nur ein sündiger Mensch. Ja, man könnte fast sagen, ein Glück, dass Mose bei der Geschichte mit dem goldenen Kalb auf dem Berg war, sonst hätte er vielleicht auch mitgemacht. Heute im neuen Bund haben wir einen anderen, einen besseren Mittler. Jesus Christus, ein Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Das Neue Testament, vor allem der Hebräerbrief, die erklären uns immer wieder, dass Jesus jetzt beim Vater ist und für uns betet. Noch viel überzeugender, noch viel wirkungsvoller, als das damals Mose für das Volk im alten Bund überhaupt tun konnte. Ja, mach dir das mal klar. Gerade jetzt, in dieser Sekunde, steht Jesus vor seinem Vater im Himmel und betet für dich. Vater, vergib dem oder der, und jetzt könnt ihr euren Namen einsetzen, alle seine oder ihre Sünden um meinetwillen. Wisst ihr, von uns aus spiegeln wir nichts von Gottes Herrlichkeit wider. Wenn überhaupt, machen wir Gott dadurch lächerlich, dass wir uns nach ihm nennen mit seinem Namen, Volk Gottes oder Christen, und dann so leben, wie wir es oft tun. Und bevor wir uns deshalb überhaupt damit beschäftigen können, was es bedeutet, Gott in dieser Welt wiederzuspiegeln, müssen wir uns klar machen, dass wir das von uns aus überhaupt nicht können. Wir sind davon abhängig, dass Jesus Christus, dass Gott uns durch seinen Sohn und in seinem Sohn Jesus Christus in Gnade anschaut. So wie er damals Mose angeschaut hat. Und so wie er sein Volk durch den Mittler Mose damals angeschaut hat. Und erst wenn wir das begriffen haben, dann können wir überhaupt darüber nachdenken, was es für uns heißt, Gott in dieser Welt wiederzuspiegeln. Mein zweiter Punkt: Wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, indem wir Gott mutig anschauen. Mose hat das bekommen, was er wollte. Gott sagt ihm, okay, ich werde dein Gebet erhören. Und wenn wir jetzt denken, Mose ist zufrieden, dann täuschen wir uns. Gott hatte ihm alles gegeben, was er wollte. Er würde selbst mitkommen, nicht nur mit Mose, sondern mit dem ganzen Volk. Aber Mose setzt noch einen drauf. Kapitel 33, Vers 18, er sagt, Gott, ich möchte jetzt deine Herrlichkeit sehen. So, nun ist es so, dass Menschen, allen voran Mose, im gesamten zweiten Buch Mose Gott schon öfter gesehen haben. Ja, zum Beispiel bei den 10 Geboten erschien Gott auf dem Berg und ließ etwas von seiner Herrlichkeit sehen. Und später lesen wir, dass Mose, Aaron und 70 andere Männer die Füße Gottes sahen, in Kapitel 24. Und dann haben wir eben gelesen, dass Mose in dieses Zelt der Begegnung ging und mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete. Wie ein Mann mit seinem Freund. Was genau Mose und das Volk da jeweils von Gott sahen, das wissen wir nicht genau. Aber es muss irgendwie eine Vision von Gott gewesen sein. Es war nicht der ungefilterte Blick auf Gott. Warum war es nicht der ungefilterte Blick auf Gott? Den hätten sie nicht überlebt. Und wenn Mose hier jetzt bittet, Gottes Angesicht zu sehen, dann möchte er noch einmal Gott ganz anders sehen, als er und das ganze Volk ihn bisher schon gesehen haben. Er möchte Gott wirklich sehen. Er möchte einen ungefilterten Blick auf Gott. Und die Antwort Gottes auf diese Bitte, die ist gleichzeitig knallhart und voller Gnade. Vers 20, mein Angesicht kannst du gar nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und trotzdem erhört Gott auch dieses Gebet von Mose. Mose darf einen doppelt und dreifach gefilterten Blick auf Gott, sagen wir mal, erhaschen. Ja, Gott sagt, ich werde an dir vorüberziehen und dabei werde ich dir die Augen zuhalten. Und Mose, du musst dich dabei außerdem noch hinter einem Felsen verstecken. Und erst wenn ich dann fast verschwunden bin, dann darfst du ganz kurz einen Blick auf meinen Rücken erhaschen. Und um Gott so zu sehen, geht Mose mal wieder auf den Berg. Ja, wenn ich richtig gezählt habe, es ist das vierte Mal. Und oben auf dem Berg macht Gott sein Versprechen wahr. Gott erscheint ihm. Aber interessanterweise handelt die Bibel das extrem kurz ab. In zwei halben Versen. Ja, in Kapitel 34, Vers 5 lesen wir, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm. Und dann in Vers 6, erste Hälfte, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Das ist alles, was wir darüber lesen. Viel wichtiger ist, was Gott währenddessen über sich selbst sagt. Wichtig ist also nicht so sehr, was Mose sieht, sondern was Mose in der Zeit hört. Gott sagt nämlich in der Zeit, als er dem Mose erscheint, wer er ist. Kapitel 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, der aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Gott stellt sich hier vor, in zwei Versen. Wir lernen darin über Gott, dass er voller Barmherzigkeit und Gnade ist. Wir lernen, dass er gegenüber dem, was er versprochen hat, treu ist. Wir lernen, dass er gerne vergibt und nur langsam zornig wird. Wir lernen aber auch, dass er der heilige und gerechte Gott ist, der Sünde strafen muss. Liebe Gemeinde, was Gott hier über sich selbst in den Versen 6 und 7 von Kapitel 34 sagt, das ist unser Gott, dem wir gehören. Und dieser Gott, dem wir gehören, der sich hier vorstellt, der ist so viel mehr als das, was wir oft aus ihm machen. So viel mehr als der, der uns eigentlich in Ruhe lassen soll, außer wir haben halt ein Problem. So viel mehr als der Gott, der dafür zuständig ist, dass wir im Blick auf unseren Tod ein gutes Gewissen haben. So viel mehr als der Gott, der halt dafür zuständig ist, dass wir hier auf der Erde ein so angenehmes Leben wie möglich haben. Dieser Gott ist so viel mehr als der, der so zu sein hat, wie ich ihn gerne hätte. Unser Gott ist so viel mehr. Und jetzt die Frage an dich. Würdest du diesen Gott nicht mal gerne so sehen, wie Mose ihn hier gesehen hat? Das wäre doch nicht schlecht, oder, für unseren Glauben. Weil auch auf den Berg Sinai zu dürfen und hinter der Felswand zu stehen und einen Blick auf Gott erhaschen zu dürfen. Aber wenn wir vielleicht denken, das wäre mal ganz nett, dann sollten wir uns folgende Frage stellen. Wodurch hat Mose Gott besser kennengelernt? Dadurch, dass er hingeguckt hat, in Klammern, obwohl er fast nichts von Gott gesehen hat, um nicht zu sterben, oder dadurch, dass Mose zugehört hat, was Gott währenddessen über sich selbst gesagt hat? Wisst ihr, für uns unheilige Menschen ist es besser, Gott dadurch kennenzulernen, dass wir hören, als dass wir sehen. Denn wenn wir ihn wirklich sehen würden, dann würde das keiner von uns überleben. Wisst ihr, das ist übrigens auch das Schreckliche an der Hölle. Ich denke, ihr kennt alle diese Bilder oder diese Vorstellung der Hölle, dass irgendwie da was brennt. Dann lebt da der Teufel als der König der Hölle und quält in der Hölle andere Menschen. Aber diese Vorstellung hat wenig mit der biblischen zu tun. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Erste, der zur Strafe in die Hölle geworfen wird. Und die Bibel sagt auch, der König der Hölle ist nicht der Teufel, sondern das ist Gott selbst. Und der Pastor hat es einmal so formuliert: Der Himmel ist Gottes Gegenwart, aber Gottes Gegenwart mit einem Mittler. Die Hölle, die ist Gottes Gegenwart ohne einen Mittler. Da kriegt man einfach Gottes Heiligkeit als unheiliger Mensch ungefiltert ab. Für unheilige Menschen, die keinen Mittler haben, ist es das Schlimmste, was passieren kann. Nicht, dass sie dem Teufel begegnen, sondern dass sie dem lebendigen Gott begegnen. Zurück zu Mose und uns. Solange wir hier auf dieser Erde sind, ist es für uns viel, viel besser, wenn wir Gott nicht mit unseren Augen sehen, sondern wenn wir ihn mit unseren Ohren sehen. Ich sage das nochmal, weil es so wichtig ist. Solange wir hier auf der Erde sind, ist es für uns unheilige Menschen deutlich besser, dass wir Gott nicht mit unseren Augen sehen, sondern dass wir ihn mit unseren Ohren sehen. Und der Grund dafür, der liegt auf der Hand. So können wir Gott viel besser kennenlernen, als wenn wir nur einen doppelt und dreifach gefilterten Blick auf Gottes Rücken sehen. Aber wie geht das? Wie sehen wir Gott mit unseren Ohren? Und die Antwort ist sehr einfach. Indem wir in seinem Wort lesen und auf sein Wort hören. Wisst ihr, Christen lesen die Bibel nicht einfach nur, um Dinge über Gott zu erfahren. Christen lesen die Bibel, sie hören Gottes Wort, um Gott selbst zu sehen. Paulus erklärt es uns im 2. Korintherbrief in Kapitel 3. Wenn ihr es nachlesen wollt, später, Kapitel 3, Vers 18. Und dort sagt Paulus, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Und er sagt, wenn wir in diesen Spiegel hineingucken, in das Wort Gottes, dann sehen wir dort die Herrlichkeit Gottes. Frage an dich, mit welcher Erwartungshaltung kommst du in den Gottesdienst? Mit welcher Erwartung liest du Gottes Wort? Hoffst du vielleicht irgendwas Interessantes, Neues über Gott zu erfahren? Das ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber es geht in seinem Wort um so viel mehr. Es geht darum, dass du die Herrlichkeit Gottes mit den Augen deines Herzens siehst, dadurch, dass du Gottes Wort hörst oder liest. Darum geht es, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Gott schaut uns in Gnade an, durch Jesus Christus, den besseren Mose, den besseren Mittler. Das haben wir im ersten Punkt gesehen. Und die richtige Reaktion darauf ist, diesen Gott anschauen zu wollen, um ihn besser kennenzulernen in seinem Wort. Was passiert dann, wenn man Gott gesehen hat? Kapitel 34, Vers 8, man betet. Man sucht die Gemeinschaft mit diesem Gott. Mose kann nicht anders als zu denken, Gott, wenn du so bist, wie du es gerade gesagt hast, dann will ich mehr von dir haben. Und deswegen setzt er noch einen auf sein Gebet drauf. Ja, mittlerweile könnte man denken, Mose, bist du dreist. Gott hat dir so viel schon geschenkt und du machst immer weiter. Wisst ihr, als Mose das erste Mal für das Volk gebetet hatte, da sagte Gott, in Ordnung, ich schicke einen Engel mit euch mit. Ich komme mit euch mit, ich schicke einen Engel. Und dann betet Mose ein zweites Mal und sagt, Gott, in Ordnung, ich schicke keinen Engel, ich komme selber mit. Aber Mose ist immer noch nicht zufrieden. Kapitel 34, Vers 9, er betet, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr, jetzt kommt das Wichtige, in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. In anderen Worten, Mose betet nicht nur, Herr, komm mit, sondern er sagt, Herr, komm mitten in der Mitte von uns mit. Mose hat diese tiefe Sehnsucht. Nicht nur, dass Gott sein Volk und ihn mit Gaben segnet und sie in das Land führt und sie dort reich beschenkt, sondern Mose hat eine tiefe Sehnsucht nach Gott selbst. Ich frage an dich, hattest du schon einmal diese Sehnsucht, Gott und seine Herrlichkeit in seinem Wort zu sehen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe sie viel zu selten. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich viel zu selten mit der Erwartung an Gottes Wort daran gehe, wirklich seine Herrlichkeit zu sehen. Und ich vermute, das trifft auch auf viele von euch zu. Aber wie wäre es, wenn wir immer mehr zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft von Menschen werden würden, die darum beten, die darum flehen, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit, in seinem Wort uns wirklich offenbart. Denn die Wahrheit ist auch, du kannst Gottes Herrlichkeit nur dann widerspiegeln, wenn du sie vorher selbst gesehen hast. Wir können als Spiegel nur Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, wenn wir vorher von dieser Herrlichkeit angestrahlt wurden. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, wenn andere uns fragend anschauen. Wie beim letzten Mal war Mose 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg geblieben. Wie bei der Geschichte vom goldenen Kalb. Und als er runterkam, hatte er wieder Steintafeln in der Hand, wie beim letzten Mal. Gott hatte ihm neue gegeben. Aber ansonsten war alles anders. Beim letzten Mal interessierte sich niemand für ihn. Keiner nahm Notiz davon, dass Mose zurückkam. So sehr waren sie alle in dieses rauschende Fest vertieft und feierten ihr goldenes Kalb. Und damals bekamen sie erst mit, dass Mose wieder zurück war, als Mose mitten in ihrer Mitte plötzlich das goldene Kalb nahm und zu Staub zerbröselte. Diesmal ist es anders. Mose hat keinen Grund, die Tafeln zu zerschmeißen. Und alle Augen des Volkes waren auf ihn gerichtet. Und er selbst hatte keine Ahnung, dass sein Gesicht strahlte. Mose war so von der Herrlichkeit Gottes bestrahlt worden, dass er jetzt selbst angefangen hat, diese Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Kapitel 34, Vers 30. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose, und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Weil Mose so strahlte, legte er immer wieder eine Decke über sein Angesicht. Und die Frage ist, warum hat er das getan? Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, vermutlich war es so, dass das Volk so sehr geblendet war, dass Mose eben diese Decke über sein Angesicht legen musste, damit die nicht alle blind werden oder ihn gar nicht mehr angucken können. Aber das ist nicht der Grund. In Vers 33 lesen wir, dass Mose immer die Decke auf seinen Kopf legte, wenn er fertig war damit, zum Volk zu reden. Und ich habe mich gefragt, warum erst dann? Vermutlich ist der Grund, dass er langsam aufhörte zu strahlen. Ja, und das Volk sollte nicht sehen, dass er aufhörte zu strahlen. Vielleicht war der Grund, ich weiß es nicht, dass sie nicht sehen sollten, dass das nachließ, um Mose darüber dann zu verachten. Wir wissen es nicht genau. Aber Mose musste immer wieder in dieses Zelt der Begegnung gehen, neu die Gegenwart Gottes suchen, um wieder zu strahlen. Vers 35, und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Warum musste Mose das immer wieder erneuern? Die Antwort ist ganz kurz, weil er nicht Jesus ist. Oder anders gesagt, weil er nicht selbst strahlt, sondern nur bestrahlt wird. Weil er im Bild gesprochen nicht die Sonne ist, sondern nur der Mond. Ich habe heute schon gesagt, Jesus ist der bessere Mittler, der bessere Mose. Und hier erfahren wir einen weiteren Grund, warum das so ist. Jesus strahlt nicht nur wie Mose für eine Weile, indem er Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, sondern er strahlt dauerhaft Gottes Herrlichkeit aus. Er ist nicht nur ein Spiegel für das Licht der Welt, er ist das Licht der Welt. Und wenn wir uns ihn in seinem Wort anschauen, dann fangen wir irgendwann selbst an zu strahlen. Natürlich nicht wie Mose damals, dass wir wirklich leuchten, aber indem wir eben etwas von dem, was wir gesehen haben, in diese Welt weitergeben, was Leute sehen können. Ich habe eben schon gesagt, dass Paulus sich im 2. Korintherbrief im 3. Kapitel auf diese Stelle hier beruft. Und Paulus sagt dort damals bei Mose, da durfte nur Mose mit unverhülltem Angesicht Gott sehen. Und Paulus sagt, heute leben wir in einer so viel besseren Zeit. Wir alle können in Gottes Wort Gottes Herrlichkeit sehen und dann eben Gottes Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln, so wie der Mond die Sonne widerspiegelt. Es ist ja interessant. Mose hat nicht für sich selbst gestrahlt. Er hat ja am Anfang noch nicht mal verstanden, dass er selbst geleuchtet hat. Sondern er hat für andere gestrahlt, für die, die ihn sehen, damit sie etwas von der Herrlichkeit Gottes mitbekommen. Und es ist genauso mit uns. Das Ziel unseres Lebens ist, dass wir so von der Herrlichkeit Gottes bescheint werden, dass wir Gott in dieser Welt widerspiegeln. Dazu ist jeder von uns berufen. Und wie spiegelt man jetzt Gott in dieser Welt ganz praktisch wider? Indem man so lebt, dass andere sehen. Dieser Mensch gehört einem anderen König, einem herrlichen König. Ja, es ist ja so, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft sich überhaupt nicht auf die Suche nach Gott machen. Und wisst ihr, das Einzige, was sie überhaupt sehen, häufig, was mit Gott überhaupt irgendwie zu tun hat, das bist du. Wie du Gottes Herrlichkeit widerspiegelst. Und wie macht man das jetzt konkret? Damit die Israeliten wissen, wie das konkret aussieht, wiederholte Gott ihnen die Gebote hier. Wir haben das bisher übersprungen. Und er wiederholt nicht alle 10 Gebote, sondern nur die ersten beiden. Du sollst keine anderen Götter haben und du sollst dir kein Bildnis machen. Und merkt ihr was? Das sind genau die beiden Gebote, an denen das Volk gescheitert ist. So sehr, dass sich die anderen Völker über sich und über den Gott, der dahinter steht, lustig gemacht haben. Und Gott erklärt ihnen dann im Einzelnen, wie man diese beiden Gebote halten soll. Wie man Gott durch sein Verhalten in dieser Welt widerspiegeln soll. Und ich meine, diese Gesetze, wie Gott sie hier erklärt, das ist natürlich ganz speziell für den alten Bund gesprochen. Wir können nicht jedes von diesen Geboten nehmen und sagen, wir müssen es jetzt auch so machen. Es geht gar nicht. Aber die Prinzipien dahinter, die gelten immer noch für uns heute. Und ich glaube, es sind zwei Prinzipien, die wir hier hauptsächlich finden. In den Versen 12 bis 17 von Kapitel 34 sagt Gott dem Volk, was sie vermeiden sollen um Gott in seiner Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Sie sollen keinen Bund mit den Völkern drumherum machen und auch niemanden von dort heiraten. Kapitel 34, Vers 12 und dann Vers 15 und 16. Warum sagt Gott das? Weil Gott weiß, dass wir in engen Freundschaften und vor allem in Beziehungen mit Menschen, die Gott nicht dienen, Gott so schnell aus den Augen verlieren. Es geht ganz schnell. Und wenn Gott im Alten und im Neuen Testament ganz klar sagt, dass wir nur jemanden heiraten sollen, der den Gott widerspiegelt, den auch wir widerspiegeln, dann tut er das nicht, weil er uns ärgern will oder weil er uns etwas nicht gönnen möchte, sondern weil er möchte, dass wir uns nicht an die Kultur anpassen und diese Kultur dann irgendwann widerspiegeln, sondern dass wir weiterhin den lebendigen Gott widerspiegeln. Aber Gott zeigt hier nicht nur auf, was wir alles vermeiden sollen, um weiterhin Gott wiederzuspiegeln, sondern auch, wie das positiv geht, Gott in dieser Welt wiederzuspiegeln. Und in den Versen 18 bis 26 sagt er dem Volk dann, was es bedeutet, Gott aktiv wiederzuspiegeln. Und er sagt, das macht man, indem man ihn zur Nummer 1 Priorität in seinem Leben macht. Ja, was er da im Einzelnen sagt, das ist in den Augen der umliegenden Völker nämlich total dumm. Ja, zum Beispiel Vers 20. Die Israeliten sollen für jeden erstgeborenen Esel ein Lamm töten. Ja, was eine Verschwendung von landwirtschaftlichen Ressourcen. Sie sollten nicht mal in der Erntezeit am Sabbat arbeiten. Ja, in der Erntezeit, da zählte jede Stunde. Wenn man da mal Pause gemacht hat, dann konnte es sein, dass das Getreide entweder vertrocknet oder verbrennt oder vergammelt. Und selbst in der Zeit sollten sie den Sabbat für Gott halten. Dreimal im Jahr sollten alle Männer für Feste nach Jerusalem laufen, Vers 23. Und aus militärisch-taktischer Sicht war das das Dümmste, was man machen kann. Ja, die anderen Völker hatten in dieser Zeit eigentlich immer ein sehr, sehr leichtes Spiel, so ein männerloses Land einfach zu überrennen. Aber Gott sagt, vertraut mir, macht mich zur Priorität Nummer 1 in eurem Leben, bildet eine Gegenkultur, die mich in dieser Welt widerspiegelt. Gott sagt, meine Kinder, damals wie heute, sie sollen mich widerspiegeln, indem sie sich eben nicht der umliegenden Kultur anpassen, sondern indem sie mich zur Nummer 1 machen, auch wenn es für die umliegende Kultur total dumm aussieht. Weißt du, wenn du durch dein Verhalten, durch die Art und Weise, wie du lebst, Gottes Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegelst, dann wirst du nicht immer Beifall bekommen. Manche Leute wirst du blenden, so wie die Freiburger Unibibliothek die Autofahrer blendet. Du wirst Leute blenden, weil sie gar nicht die Herrlichkeit Gottes sehen wollen. Die werden dich vielleicht seltsam finden. Sie werden vielleicht in Gedanken sich schwarze Vorhänge vor die Augen ziehen, damit du sie nicht mehr blendest. Sie werden dich vielleicht seltsam finden. Aber vielleicht bewundern sie dich auch insgeheim. Manche zumindest. Vielleicht fangen manche an, nachzufragen. Egal, ob sie dich ablehnen oder ob du auf diese Weise sie zum Nachdenken bringst, du spiegelst Gott in dieser Welt wieder. Jesus selbst sagte einmal, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht nicht darum, dass du dir einfach 50 Regeln machst und dann versuchst, sie zu befolgen. Sondern es geht darum, dass du in einer Beziehung zu ihm lebst und dass du dann ausgehend von dieser Beziehung durch die Art und Weise, wie du lebst, ein Zeugnis bist für die Herrlichkeit des Gottes, dem du gehörst. Und die Kraft dazu, Gott wiederzuspiegeln, die steckt nicht in dir. Du bist nicht selbst die Lichtquelle. Du leuchtest nicht selbst, sondern du spiegelst den herrlichen Gott wieder. Und wenn du zu ihm kommst, dann sagt dieser herrliche Gott zu dir, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden in meinen Augen, so wie er es damals zu Mose gesagt hat. Dann darfst du, wie Mose damals, so mit Gott reden, wie ein Mensch mit seinem Freund redet. Und wie Mose darfst und sollst du Gottes Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln, in dieser Welt, die es so sehr nötig hat. Amen.